Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Miteinander reden, das ist meiner Meinung nach eine Lösung gegen Hass. Welche es noch gibt, zeigt uns unter anderem auch der Zeitjournalist Bastian Berbner. Er macht den Podcast 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und wollte von ihm erstmal wissen, ja, was seiner Meinung nach denn Lösungen gegen den Hass sein können.
Naja, bevor man über Lösungen sprechen kann, muss man erstmal verstehen, was das Problem ist. Und das Problem ist heute, dass viele der politischen Konflikte, die wir sehen, viel von dem Hass, den wir sehen in der Gesellschaft, auf Vorurteilen basieren. Also Menschen entwickeln Feindbilder über andere Menschen, die sie nicht kennen, aus der Ferne. Also zum Beispiel, wo mobilisiert Pegida gegen den Islam? Dort, wo es kaum Muslime gibt, in Sachsen. Oder andersrum, wo werden AfD-Wähler manchmal pauschal als Neonazis abgeurteilt? Dort, wo es kaum welche gibt, in den westdeutschen Metropolen. Also es sind immer die Abwesenden, die das Problem sind und Vorurteile auf sich ziehen und Hass auf sich ziehen. Und wenn man das verstanden hat, ist die Lösung sehr, sehr einfach, fast banal einfach, nämlich Kontakt zwischen denen, die sich nicht leiden können.
Hast du denn was ausgemacht, was als Grund dafür gelten kann, warum es vermeintlich so eine Spaltung und so viel Hass gibt bei uns?
Naja, weil wir uns nicht nur im digitalen, sondern auch im analogen Leben sehr stark zurückziehen in Filterblasen. Wir umgeben uns mit Leuten, die sind wie wir, die politische Ansichten haben wie wir. Und es gibt in der Forschung die sehr klare Tendenz, die zeigt, je homogener ein Milieu ist, desto aggressiver verhält es sich nach außen und desto höher sind auch die Vorurteile gegenüber anderen Gruppen. Und die kriegt man halt nur raus, wenn man diese Homogenität der Milieus aufbricht und Menschen am besten eins zu eins ins Gespräch bringt mit Menschen, die sie ablehnen, aus anderen Gruppen.
Und das setzt natürlich voraus, dass man seine eigene Blase erstmal verlässt, beziehungsweise dass man auch über seine Firewall rübergeht. Das ist ja nicht so einfach.
Naja, genau das. Und da das nicht so einfach ist, man kann eigentlich nicht mit der Freiwilligkeit der Menschen rechnen, dass sie das einfach so machen, muss man sich halt fragen, und das tue ich in dem Buch, 180 Grad Geschichten gegen den Hass, wie kann man es schaffen, auch diese Leute mit reinzuholen? Wie kann man es schaffen, dass Leute, die das eigentlich gar nicht wollen, die Filterblase verlassen, dass sie das trotzdem tun? Und da habe ich halt auf der ganzen Welt Beispiele gefunden, in Irland, in Dänemark, in Botswana, in Zürich, in den USA, wo es tatsächlich geschafft wurde, teilweise mit politischen Mitteln, solche Kontakte, solche Begegnungen zwischen andersdenkenden Gegnern, Feinden in der Gesellschaft herzustellen, sodass sich die ganze Gesellschaft dadurch verändert hat.
Das Beispiel aus Botswana ist sehr beeindruckend. Das hören wir auch morgen ausführlich in unserer Storytelling-Sendung von dir in unserer 100. Wir sprechen gleich darüber. Mich würde nochmal an der Stelle interessieren, welche andere Geschichte für dich so ein Eye-Opener war.
Oh, boah, das ist so schwer, weil es so viele gibt. Also ich erzähle zum Beispiel die Geschichte von zwei Hamburger Rentnern, die unfassbar große rassistische Vorurteile gegenüber Roma hatten und dann zog in die Nachbarwohnung eine Roma-Familie ein und heute sind sie beste Freunde. Das ist eine Geschichte, die mich natürlich beeindruckt hat, aber eigentlich am allermeisten tatsächlich, glaube ich, die ich in Irland gefunden habe. Da habe ich mit einem Briefträger gesprochen, einem älteren Mann, der unfassbar homophob war, der Schwule gehasst hat, der am liebsten wollte, dass sie es sich nicht gibt. Also er wollte, dass sie sterben. Unfassbar, wirklich, was er alles gesagt hat. Und ausgerechnet dieser Mann traf dann zum ersten Mal in seinem Leben wissentlich einen jungen, schwulen Mann und hat viel Zeit mit ihm verbracht. Das ist eine komplizierte, lange Geschichte, aber diese Begegnungen haben dazu geführt, dass er seine Homophobie abgelegt hat, dass er sich mit diesem Mann angefreundet hat und sich am Ende für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Irland eingesetzt hat und die sozusagen durchgesetzt hat und sich für beide das Leben geändert hat.
Also Demokratieprojekte stärken, hört man da so raus aus dieser Geschichte wieder. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Bastian, jeden Montag gibt es bei den Kollegen beim Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Die haben da auch einen Anrufbeantworter. Da habe ich mal ein paar Töne zusammengeschnitten für dich und du darfst raten, zu welchem Thema diese Leute angerufen haben.
Okay.
Morddrohung gegen AfD-Leute. Aber es wird nicht gebracht, das wird unter den Teppich gekehrt und so läuft das im Programm ab. Ich würde mich schämen. Aber Alter, ich würde mich schämen.
Wenn sich Berlin nicht kümmert, was draußen ist, dann kriegen sie natürlich einen Schock, weil sie in ihrer eigenen Brühe schwimmen. Das andere bisschen regieren machen sie nebenbei.
Diese Leute haben jahrzehntelang die Demokratie geknebelt und vergewaltigt und die Menschen, die das auszutragen haben oder hinzunehmen haben, die haben langsam die Schnauze voll.
Ihr seid für mich ganz gewöhnlich menschlich vollkommene Dreckschweine. Solche Schweine, solche...
Bastian, zu welchem Thema haben diese Menschen angerufen?
Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß es nicht, vielleicht hat es jetzt mit der Thüringenwahl zu tun.
Genau, Landtagswahl Thüringen und welche Folgen das für die Berliner Politik haben könnte. Die Stimmen, die wir da gehört haben, die sind ja relativ explizit auch an der einen oder anderen Stelle. Was bräuchte es deiner Meinung nach, um die Welt vielleicht ein bisschen positiver zu sehen?
Boah, also ich kann das natürlich aus der Ferne nicht beurteilen, weil ich diese Menschen nicht kenne. Aber zum Beispiel diese Hamburger Rentner, die ich vorhin erwähnt habe, die auch sehr viel Rassismus in sich getragen haben, sehr viel Angst, sehr viel abgehängt sein in ihrem Gefühl hatten, bei denen hat es gereicht, mit einer sechsköpfigen Roma-Familie Tür an Tür zu wohnen. Und die haben auf einmal gemerkt, dieser Rassismus, diese Angst vor Ausländern, die sie hatten, die ist nicht begründet. Und haben ihre Meinung geändert. Das reicht dann manchmal schon.
Nur um diesen Themenkomplex ein bisschen zusammenzufassen, Bastian, das heißt, in diesem speziellen Fall jetzt von den Menschen, die wir so missmutig gehört haben, da müsste quasi der Politiker mal hinfahren und mit denen das Gespräch suchen.
Genau, und wir haben das ja auch gesehen in Sachsen, wo der Ministerpräsident genau das im Wahlkampf gemacht hat und Erfolge damit hatte. Vielleicht nochmal zurück zu dieser Bürgerversammlung in Irland. Da trafen auch innerhalb dieser Versammlung Spitzenpolitiker, Senatoren, Minister und so weiter auf ganz normale Bürger, eben zum Beispiel diesen Briefträger, und dabei über Politik gesprochen. Und da haben viele, unter anderem auch der Briefträger, der meine Hauptfigur in dieser Geschichte ist, verstanden, wie Politik funktioniert und dass es nicht immer so einfach ist, wie man sich das aus der Ferne am Stammtisch vielleicht zusammenreimt.
Größer als Deutschland, aber weniger Einwohner als Berlin. Das ist Botswana, afrikanischer Staat, eingezwängt zwischen Südafrika im Süden, Namibia im Westen und Simbabwe im Osten. Botswana ist ein Paradebeispiel, wie ein Land die Wende hinbekommen kann. Denn Botswana zählt heute zu einem der stabilsten und demokratischen Staaten dort in Afrika. Das war nicht immer so. Wie kam es dazu? Das hat den Journalisten Bastian Bertner interessiert. Wie passt da Botswana rein?
Wenn einen interessiert, wie ein gespaltenes Land zusammenfinden kann, dann ist Botswana im Prinzip das beste Beispiel auf der Welt, um diese Frage zu beantworten. Also im Prinzip ist es das erfolgreichste Nation-Building, was in den letzten 70 Jahren betrieben wurde.
Weil Botswana was Besonderes gemacht hat?
Weil Botswana, als es unabhängig wurde 1966 von Großbritannien, eine Stammesgesellschaft war. Die bestand etwa aus 20 Stämmen. Viele der Stämme konnten sich nicht leiden, waren teilweise verfeindet, wie das an vielen Orten in Afrika war. In Botswana haben die Politiker es geschafft, mit ein paar sehr klugen Entscheidungen am Anfang diese Stammesrivalitäten, diese Unterschiede, die es gab, auch sprachliche Unterschiede und kulturelle Unterschiede und so weiter, so in den Hintergrund zu treten und mit einer Art nationalen Identität zu ersetzen, dass es heute ein wirklich sehr vereintes Land ist, auch ein sehr erfolgreiches Land ist. Deswegen glaube ich, hat das einfach viel damit zu tun, mit dieser Frage, die wir uns auch stellen, 30 Jahre nach der Einheit, ist Deutschland eigentlich zusammengewachsen oder geht das noch besser?
Aber da muss es ja politisch dann wirklich was gegeben haben, wenn du sagst, kluge Entscheidung. Gibt es da ein, zwei Beispiele, welches Werkzeug da eingesetzt wurde?
Also es gibt tatsächlich ein paar Beispiele. Eins zum Beispiel ist eine Art Zivildienst, den es in Botswana gab, ganz ähnlich wie in Deutschland, nur mit einer Änderung. Dort durfte man nicht in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf bleiben, um diesen Zivildienst abzuleisten, und man durfte auch nicht ins Ausland gehen, irgendwie nach Costa Rica Schildkröten pflegen. Und der Gedanke dahinter war, dass einfach so die Menschen ihre Mitmenschen in anderen Teilen des Landes kennenlernen. Dann gab es noch ein anderes Projekt, da hat die Regierung kostenlos Land verschenkt, nur eben in anderen Stammesregionen. Das heißt, das hat auch dazu geführt, dass viele Menschen weggegangen sind aus ihrer Heimat, in einem anderen Teil Botswanas sich niedergelassen haben und dort heimisch wurden. Das sind alles so kleinere Dinge, aber es gibt eine große, wirklich revolutionäre Entscheidung, die die Botswaner damals getroffen haben, die maßgeblich dazu geführt hat, dass das Land sich vereint hat, und die beschreibe ich eben in dieser Geschichte in 100.
Da müssen wir bis morgen noch warten. Hat man einmal gemacht und läuft seitdem. Ich meine, immerhin zählt Botswana zu einem der stabilsten demokratischen Staaten Afrikas.
Es ist der am wenigsten korrupte Staat Afrikas. Es ist das Land mit dem größten Wirtschaftswachstum in den 30 Jahren nach der Unabhängigkeit. Also das war nicht die USA, nicht Deutschland, nicht China, sondern Botswana. Von Mitte der 60er bis Mitte der 90er ist kein Land so stark gewachsen wie Botswana. Und die Politiker, mit denen ich gesprochen habe, inklusive der Präsident und die Außenministerin, sagten, das haben wir maßgeblich diesem einen Instrument zu verdanken, über das ich eben dann in der Sendung sprechen werde, nämlich den Versetzungen der Beamten. In Botswana werden alle Beamten, egal ob Krankenschwestern, Ärzte, Grundschullehrer und so weiter, immer wieder in ihrer Karriere versetzt. Sie haben da keine Einflussmöglichkeit darauf, wohin, sondern das sagt das Ministerium. Und in der Regel werden sie eben versetzt ans andere Ende des Landes, in ein anderes Stammesgebiet. Das hat über die Jahrzehnte dazu geführt, dass die Beamten wirklich Hunderttausende durchs Land geschickt wurden. Einige von denen sind dort, wo sie hingeschickt wurden, heimisch geworden, haben sich verliebt, haben geheiratet, haben Kinder gekriegt. Diese Kinder wiederum hatten dann Eltern aus unterschiedlichen Stämmen, die teilweise unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Und wenn man das sozusagen über die Jahrzehnte hochrechnet, hat das dazu geführt, dass die Stammesidentitäten zurückgewichen sind und eben ersetzt wurden durch eine nationale botswanische Identität.
Bastian, wie viel kann Deutschland von Botswana lernen?
Jetzt kann man natürlich nicht eins zu eins diese Instrumente auf Deutschland applizieren. Das würde wahrscheinlich eine Revolution auslösen, wenn man in Deutschland jeden Beamten alle 5 Jahre versetzen würde. Aber zum Beispiel diese Zivildienstidee, die halte ich für sehr leicht transferierbar. Und was man vielleicht auch lernen kann von Botswana, zumindest habe ich das gelernt, ist, dass mutige politische Entscheidungen manchmal wirklich belohnt werden. Es ist erstaunlich, wenn man sieht, dass sozusagen eine Entscheidung, die der Präsident damals in den 60er Jahren in Botswana getroffen hat, heute dazu geführt hat, dass dieses Land so dasteht, wie es dasteht.
Und wenn euch Geschichten gegen den Hass interessieren, dann ist vielleicht das Buch von Bastian Bertner was für euch oder eben sein Podcast 180 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.